Sherlock Holmes. Spur ins Dunkel. Ein Hörspiel der Theatergruppe Szene 5. Teil 1. Es waren schon einige Wochen vergangen, seit mein Freund, der einzigartige Detektiv Sherlock Holmes, und ich, sein Freund und Zimmergenosse Dr. John Watson, gemeinsam unseren letzten Fall gelöst hatten. Und wie es oft die krude Art meines Freundes war, so fiel er nach einem kniffligen Fall in ein unruhiges Verhalten, unzufrieden mit sich selbst und der Welt gegenüber. Oft waren Mrs. Hudson, unsere Haushälterin, und ich die Leidtragenden. Nichts und niemand konnten es ihm denn recht machen. Nur ein Fall hatte die Fähigkeit, ihn von diesen negativen Charakterzügen zu befreien. Und so war ich mehr als froh und erleichtert, als uns ein Bote von Scotland Yard auftrug, uns auf Schloss Blackmoor einzufinden. Auch wenn es bereits Nacht war, es in Strömen goss und das Anwesen etwa eine Stunde mit der Droschke entfernt lag, so kamen wir der Aufforderung gerne nach. Der Klang der Türglocke verhallte schon langsam, ehe der Butler des Anwesens sich anschickte, sich zur Tür zu begeben. Er stand vor einem großen Spiegel, entfernte Staubfussel von seinem Jackett und strich sich die Haare zurecht. Dann ging er zur Tür. Auf dem Weg dorthin schlug er einen Bogen um die auf dem Boden liegende Leiche des jungen Christopher Blackmoor, dem Sohn des Earls von Blackmoor und Lady Ashton.
Ja?
Guten Abend. Ich glaube, wir sind angekündigt.
Ist das so? Was ist der Anlass, wenn ich fragen darf?
Ich schätze, da liegt der Anlass. Unmissverständlich zeigte ich auf die Leiche.
Dann sind Sie also...
Ja, sind wir. Wenn uns das Unwetter nicht gänzlich wegspült, ist es gestattet einzutreten, bevor uns etwas Schlimmeres als ein klein wenig Feuchtigkeit ereilt?
Wir halten Schmutz und Nässe gern von der Burg fern. Aber treten Sie ein, die Herren. Willkommen auf Castle Blackmoor.
Nur mit Kraftanstrengung ließ sich die Tür vom Butler schließen. Und auch das nur widerwillig.
Ich werde die Lordschaft informieren, dass die angekündigten Personen eingetroffen sind.
Machen Sie sich keine Mühe, uns die nassen Mäntel abzunehmen.
Keine Sorge, die mache ich mir nicht.
Holmes beugte sich zur Leiche herunter und holte seine Lupe hervor. Wenn Sie einen Verdächtigen suchen, ich hätte da einen.
Der ist noch verschroben, aber keineswegs verdächtig.
Nicht? Was meinen Sie, wie oft schon der Butler der Täter war?
Meist soll es der Gärtner gewesen sein, und selbst diese These ist unlängst nicht bewiesen worden. Bei meinen Fällen war es nie der Butler gewesen und nie der Gärtner.
Naja, es gibt für alles ein erstes Mal.
Was meinen Sie, wie lange der Sohn des Earl schon tot ist?
Nicht länger als 3 Stunden, schätze ich.
Dann meinen Sie, dass wir ziemlich schnell benachrichtigt worden sind?
Wenn wir berücksichtigen, dass uns Scotland Yard vor einer Stunde benachrichtigt hat und die Kutschfahrt nach Castle Blackmoor wegen des stundenlangen Regens eine Dreiviertelstunde dauerte, ja, ich würde sagen, ja. Und das bringt uns zu welcher Erkenntnis?
Dass wir ziemlich schnell benachrichtigt worden sind.
Ja.
Und dass uns Scotland Yard immer noch dann und wann überrascht. Der Stoff um die Einschusswunde ist verbrannt. Das deutet auf einen Schuss aus nächster Nähe hin.
Mitten ins Herz. Der Tod muss augenblicklich eingetreten sein. Da ist etwas in seiner Brusttasche. Incip Vita Nova.
Neues Leben beginnt. Mit einer interessanten Schrift. Nichts weiter.
So?
Der Geldhai kann es nicht gewesen sein.
Welcher Geldhai?
Geldhaie hinterlassen keine lateinischen Briefe. Der Sohn des Earls war ein notorischer Spieler und war für seine Spielschulden bekannt.
Mir nicht.
Der Times schon.
Sie geben mir auch immer nur den Sportteil.
Sie haben auch nie nach etwas anderem gefragt. Ein Geldhai versiegelt seine Einnahmequellen nicht. Schon gar nicht, wenn die Schulden von einem Sohn eines Earls stammen.
Vielleicht hatte man schon alle möglichen Druckmittel probiert und die haben sich als fruchtlos erwiesen.
Möglich, halte ich aber nicht für wahrscheinlich.
Ja, war klar.
Sie klingen gereizt, mein Freund.
Nein, gar nicht. Ja, doch, ich bin gereizt. Außerdem verstehe ich die ganze Charade nicht. Wieso geben wir uns nicht als die aus, die wir sind?
Das hatte ich Ihnen eigentlich beim 5-Uhr-Tee versucht zu erklären.
Ja, vielleicht hätten Sie es beim 3-Uhr-Tee probieren sollen. Dann hätte ich mir Zeit gehabt, es besser zu verstehen. Und der Tee war scheußlich. Überlassen Sie das Teekochen lieber unserer Haushälterin Miss Hudson.
Im Grunde genommen ist es ganz einfach.
Das Teekochen?
Nein, warum wir uns nicht als die ausgeben, die wir sind.
So, im Grunde genommen.
Es gibt keinen Grund, mich lückenhaft zu wiederholen oder überhaupt mich zu wiederholen.
Na los, erklären Sie es mir noch einmal.
Die Ermittlungserfolge meiner Arbeit, unserer Arbeit, entwickelt sich langsam zu einem Hindernis für wirkliche Detektivarbeit. Sobald der Täter oder die Täterin erfahren, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln, geben sie alle Kleinen bei und gestehen ihre Tat. Eigentliche Ermittlungsarbeiten finden gar nicht mehr statt. Logische Kombination ebenso wenig.
Was ist daran schlecht? Spart doch Zeit.
Watson, Sie kennen mich. Ich bin nicht der Typ, der am Kaminfeuer die Zeit mit Briefmarkensammlungen totschlagen kann. Mein Intellekt muss gefordert werden. Sie wissen, was passiert, wenn ich längere Zeit unterfordert bin.
Nur zu gut. Sie wollen also daher undercover arbeiten.
So ist es.
Meinen Sie da nicht, dass die da Sie nicht verraten wird?
Meine Mütze? Warum?
Es ist noch immer nicht alltäglich, in einer großen Stadt wie London mit einer Jagdmütze herumzulaufen.
Den einen oder anderen habe ich schon gesehen.
Ach, hören Sie doch auf. Das sind Sie selbst vor dem Spiegel. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, dass man erkennt, wer wir sind.
Schmauchspuren, Blutflecken an der Kleidung, Narben, ein verräterisches Hinken. Ein funkelndes Glasauge können einen entlarven. Aber eine harmlose Mütze...
Ach, ich höre schon auf. Ich weiß, dass Sie in dieses Ding vernarrt sind.
Es war ein Geschenk von Ihnen.
Es war ein nicht ernst gemeintes Geschenk, dessen Witz Sie bis heute nicht verstanden haben.
Welchen Witz soll eine Mütze mit sich tragen?
Vergessen Sie es.
Meine Herrschaften, Eure Lordschaft, der Earl von Blackmore...
Danke, Edward. Sie können uns allein lassen.
Sehr wohl, der Herr.
Meine Herren, vielen Dank, dass Sie so schnell hergekommen sind. Sie sind also?
Ja, das sind wir.
Ich wünschte ausdrücklich, dass eigentlich...
Sollen wir Scotland Yard benachrichtigen, dass Sie uns als Ermittler doch nicht akzeptieren?
Nein, nein, natürlich nicht.
Eure Lordschaft, vielen Dank für Ihr Vertrauen und unser aufrichtiges Beileid zum Tod Ihres Sohnes.
Ja, vielen Dank.
Sie scheinen es sehr gefasst zu nehmen.
Nun, wie soll ich es sagen? Sicherlich ist es schrecklich, dass mein Sohn so gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, aber es war absehbar, dass es mit ihm kein gutes Ende nehmen wird. Sagen wir einfach, ich war jeden Tag auf ein Unglück gefasst.
Ich verstehe.
Und bevor wir das Gespräch weiterführen, ich vertraue darauf, dass Sie äußerste, wirklich äußerste Diskretion bei Ihren Ermittlungen bewahren. Meine Wahl als Botschafter für den Posten in Indien steht an und es wäre ein denkbar schlechter Zeitpunkt für schlechte Presse, wenn Sie verstehen, was ich meine. Daher habe ich auch Scotland Yard gebeten, Sie bei den Ermittlungen mit einzubeziehen. Laut des werten Inspektors genießt die Detektei Smith & Wesson einen hervorragenden Ruf.
Wir verstehen das schwierige politische Geschäft durchaus, Eure Lordschaft. Und obwohl man es kaum glauben mag, hat Scotland Yard ihre Bitte an uns weitergetragen. Sie können sich auf unsere Diskretion verlassen. Erzählen Sie uns doch bitte, was passiert ist.
Nun, allzu viel gibt es nicht zu erzählen. Ich war in der Bibliothek, als ich einen Schuss hörte. Instinktiv lief ich in die Eingangshalle. Dort sah ich jemanden liegen. Edward, unser Butler, traf kurz nach mir ein. Die Eingangstür stand offen. Aber ansonsten war niemand zu sehen. Als ich endlich begriff, wer da auf dem Boden lag, kam Lady Ashton herunter. Als sie gewahr wurde, was passiert ist, lagen zwei Personen auf dem Boden der Eingangshalle. Meine Frau Gemahlin liegt nun oben im Schlafzimmer und ruht sich aus. Sie wird Ihnen sicherlich später für Fragen zur Verfügung stehen. Dem Scotland Yard gegenüber hat sie ihre Aussage schon gemacht, so wie wir alle.
Demnach auch Ihr Butler?
Richtig. Mr. Weston.
Die Tat muss nicht zwingenderweise hier passiert sein.
Wie meinen Sie das, Mr. Smith?
So, wie ich es gesagt habe. Aber es sprechen alle Indizien dafür. Es regnet seit Stunden und Ihr Sohn sieht ziemlich trocken aus, wenn ich das sagen darf.
Wie zauberhaft Sie mit Worten umgehen können, werter Kollege.
Zumindest können wir davon ausgehen, dass der Mord hier auf Castle Blackmore geschehen ist.
Sie meinen wirklich das?
Daran habe ich gar keinen Zweifel. Hatte Ihr Sohn irgendwelche Feinde?
Ach, nun, mein Sohn ist, ich meine, war ein junger Liebemann. Er hatte viele Freunde und sicherlich auch einige Missgönner.
Und Gläubiger.
Ja, auch das. Mein Sohn war ein unverbesserlicher Spieler. Er lieh sich regelmäßig Geld bei Tony Carlone. Aber meine Frau und ich haben schon vor einiger Zeit die Bezahlung eingestellt.
Dann wird das unsere erste Adresse sein.
Über die Worte des Earl Blackmore nachsinnend, stiegen Sherlock Holmes und ich in die draußen wartende Droschke ein. Ich nahm an, dass wir zurück in die Baker Street fahren würden. Doch ich sollte mich irren.
Italy Street, London.
Ja, der Herr. Hör!
Ich dachte, der Geldhai kommt für Sie als Täter nicht in Frage.
Kommt er auch nicht.
Ja, und warum fahren wir zu ihm?
Um Ermittlungen aufzunehmen. Watson, warum denn sonst?
Gegen Tony Carlone?
Nicht gegen Tony Carlone. Gegen andere Personen, die in Frage kommen könnten.
Welche anderen Personen?
Eben das erhoffe ich von Tony Carlone zu erfahren. Ihre Fragen erstaunen mich, Watson.
Die Kutschfahrt wird noch etwas dauern. Erhellen Sie mich, Holmes. Wie könnte Tony Carlone Ihnen weiterhelfen?
Weil er sich schon selbst geholfen hat.
Ich verstehe immer noch nicht.
Ein Geldhai erhält bekanntlich nicht immer sein Geld zurück. Demnach muss er auf den Schuldner Druck ausüben, wenn er einmal in Verzug geraten sollte.
Oder Daumenschrauben anlegen.
Sie denken zu subtil, Watson, das sage ich Ihnen schon immer. Ein Geldhai ist daran interessiert, das Geld zurückzubekommen. Er hat nichts davon, den Schuldner allzu schwer zu verletzen oder sogar umzubringen. Um bei Verzug Druck auf den Schuldner ausüben zu können, wird sich der Gläubiger vorher äußerst genau über den künftigen Schuldner Erkundigungen einholen. Um eben diese Informationen bei Verzug gegen den Schuldner einsetzen zu können.
Sie meinen also, dass Tony Carlone Informationen für uns hat, die uns weiterhelfen könnten?
Das sagte ich doch. Was haben Sie denn daran nicht verstanden?
Naja, so ungefähr alles. Und Sie glauben nicht, dass es doch der Butler war?
Weil niemand bezeugen kann, dass seine Aussage der Wahrheit entspricht? Diese einfachste Überprüfung traue ich Scotland Yard doch durchaus zu, Watson. Wenn auch mit gewissen Vorbehalten. Nein, ich glaube nicht, dass es der Butler war.
Nun gut. Blackmore wirkte ziemlich gefasst. Und das wäre noch nett beschrieben.
In der Tat war er sehr reserviert. Es herrschte wohl nicht allzu große Zuneigung zwischen ihm und seinem Sohn.
Sein in Aussicht gestellter Posten als Botschafter scheint ihm mehr an Herzen zu liegen.
Blaues Blut lässt nicht allzu viele Gefühle zu, Watson.
Ich weiß nicht, ob dies alles erklärt. Es hätte mich sehr interessiert, was Lady Ashton zu erzählen gehabt hätte.
Das werden wir noch nachholen. Erst einmal suchen wir Tony Carlone auf.
Ende des ersten Teils.